SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und wo immer Sie gerade sind im Land und uns zuhören, einen guten Sonntagmorgen und einen schönen dritten Advent. Persönlich kommt heute aus dem SRF 1 Radiostudio. Und heute lernen wir zwei Menschen und ihre Lebensgeschichten persönlich kennen, die zum einen predigen, sie über Wein, er in der Kirche und zwei Persönlichkeiten, die dazu richtige Macher sind. Sie schreiben Bücher, machen Video und das Ganze mit einer Lebensfreude und Leidenschaft, was einfach auch Freude macht, wenn man ihnen zuschaut und zulässt dabei. Ich stelle sie kurz vor, Madeleine Meyer, 32, kommt aus einer Familie, die schon in der fünften Generation die Weinkellerei in Zarau betreibt. Sie schreibt über Wein wie keine andere, macht ihre eigenen Illustrationen und das mit grossem Erfolg. Ihr Buch «Endlich Wein verstehen» ist ein Bestseller geworden, jetzt auf Englisch. Madeleine Meyer, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und die wichtigste Zeit, oder die wichtigste Frage um diese Zeit, ab wann darf man an einem Sonntagmorgen die erste Flasche Wein aufmachen?
Ist natürlich jedem selber überlassen. Aber ich finde so, ab der 11. Weil das geht ja so gegen Mittag.
Jawohl.
Und dann ja, tut man nicht mehr urteilen.
Sogar auch dann, wenn Sie jetzt auf einer Degustation-Tour wären, irgendwann, dann würden Sie sich strikt an das halten. Oder wann fängt man auch von Degustieren?
Die beste Zeit zum Degustieren ist eigentlich so am 10. Uhr am Morgen. Oder 9. Uhr sogar. Also sicher. Wir haben das auch in Bordeaux
an der Schule. Das ist so, tatsächlich.
Ja.
Wieso?
Ja, weil dann ist die Zunge noch neutral, so appetitlich, wie das klingt.
Wie an einem Sonntagmorgen, Andrea Bianca, unsere zweite Gast heute. Ich kann mir vorstellen, als Pfarrer beim Obenmahl passiert das schon noch ab und zu, dass man vielleicht ein bisschen früher am Tag zu einem ersten Schluck Wein kommt.
Ja, das ist genau so, wie es jetzt gerade gesagt worden ist, am 9. oder am 10. Und jetzt weiss ich, dass das ideal ist, weil dann haben wir Gottesdienst, aber es gibt nicht jeden Sonntagmorgen Wein
genau
bei uns. Also ich bin ja ein Reformierter, das heisst, wir wissen uns auch zu zügeln und zu züchtigen. Aber jetzt auf Weihnachten hin, Weihnachten ist einer von diesen Tagen, wo das so würde sein. Und ja, dann ist ein Schluck Wein einfach etwas ganz, ganz Besonderes.
Was kommt in Kelch? Andrea Bianca, was trinkt man da?
Ja, das sind natürlich auch wiederum die Reformierten sehr lokal. Mhm. Also es kommt darauf an, ob man Glück hat, in einer Kirchengemeinde zu sein wie ich, weil Küsnacht ist ein ursprüngliches Weinbauerdorf. Und wir haben also von Anfang an gefunden, es darf nicht so der Keibensauri Wein sein.
Der Rattenzwicker.
Gell, ja, wo es da etwas zusammenzieht, selbst wenn du nur einen kleinen Schluck nimmst. Und darum, ich glaube, bei uns scheucht man es abends mal aus anderen Gründen vielleicht, aber nicht wegen Wein.
Also ich stelle sie mich auch kurz vor, Andrea Bianca, 59, seit 25 Jahren eben pfarrt zur Küsnacht am Zürichsee, an der Goldküste. Auch predigt nicht nur in der Kirche, auch auf YouTube gibt es ausgewählte Predigten und auch er hat erst gerade ein Buch herausgegeben, «Hoffnungszeichen in Krisenzeiten», zusammen mit seiner Partnerin, übrigens der Pfarrerin Katharina Hobi. Madeleine Meyer ist bekannt dafür, dass sie Weincharaktere mit der Erscheinung von Promis vergleicht. Zum Grauburgunder heisst ihn hier zum Beispiel erfrischend lebhaft, flott wie Otto Walkes. Funktioniert das auch andersrum, dass sie jemanden antreffen und sich denken, der ist jetzt wie ein Glas Anis.
Nein, das muss ich sagen, das habe ich noch nie überlegt. Aber die Leute fragen mich, was bin ich für ein Weintyp? Was bin ich für ein Charakter?
Also was trinke ich mehr?
Genau.
Also nicht, was bin ich jetzt ein Bordeaux, sondern was sollte ich trinken?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Und da sind Sie, glaube ich, recht gut in dem.
Ja, weil seit ich eigentlich arbeite, gebe ich Kurs, Weinkurs. Das ist alle zwei Monate praktisch, also wo die Welt noch normal war. Mhm. Und dort habe ich durch all die Gespräche, was wirklich, also hunderte von Gesprächen, habe ich so ein bisschen herausgefunden, was für ein Typ Mensch und was für ein Wein passt zu dem Mensch.
Jetzt kennen Sie den Andrea Bianca seit einer halben Stunde, drei Viertel. Legt mich meine Frage auf der Hand, wie würde Sie den Andrea Bianca einschätzen?
So gut. Also ich würde sagen, der Andrea Bianca ist ein Blauburgunder, also ein Pinot Noir. Passt noch so ein bisschen zu Küsnacht. Sehr ein geradliniger und ehrlicher und wahrscheinlich auch ein strukturierter Mensch durch die Rituale, die du so ein bisschen
gibst. Ja, das klingt nicht schlecht. Also so ein bisschen nur strukturiert bin ich ja nichts nicht, wenn ich ein Glas Wein will. Aber wir können ja mal so anfangen und dann im Degustieren noch einen Schritt weitergehen. Aber ja, auch dass es ein Roten ist.
Ja.
Das passt mir sehr.
Ja. Wie schnell erfassen Sie den Charakter von einem Gegenüber? Andrea Bianca jetzt als Seelsorger zum Beispiel.
Ich weiß nicht, wie schnell ich bin. Ich schaue und ich frage. Es ist mir ganz, ganz wichtig geworden, nachzufragen, weil ich glaube, es ist nicht nur beim Wein so, sondern auch beim Glauben. Es gibt wirklich Typen und sind gar nicht alle Menschen gleich. Und das ist vielleicht der grosse Unterschied zur Kirchentradition, die ich mache, dass ich wirklich sage, ich will wissen, was dein persönlicher Glauben ist. Und dann schaue ich, welche Wort und welche Bilder und welchen Weg das ergibt, um selber mit dem Glauben im Leben etwas davon haben. Und das braucht das Fragen, weil das kann ich ja nicht wissen, nur weil ich die Bibel kenne.
Das Fragen ist, glaube ich, eine ganz wichtige, spielt eine grosse Rolle in Ihrem Leben, also das Fragen überhaupt, generell.
Ja, ich finde das unheimlich spannend und das führt uns ein bisschen zurück in die Kindheit, oder? Wo du alles wissen willst, Mami, was ist das und Papi, warum ist das? Und ich finde das eigentlich etwas vom Schlimmsten, wenn ich Menschen treffe, so jetzt in meinem Alter, eben so ein bisschen gesetzter, die keine Fragen mehr haben, die das Gefühl haben, jetzt weiss ich es eigentlich. Und ich möchte unbedingt neugierig bleiben und einfach weiterfragen. Und frage mich jetzt auch schon, was bist auch du für ein Glaubenstyp? Aber so schnell wie du habe ich noch keine Charakterisierung gefunden.
Was sind denn so gute Fragen, die man stellen kann? Also damit wir eben nicht nur an der Oberfläche bleiben. Andrea Bianca, was passiert bei einer speziellen Frage? Gibt es so die grosse, wichtigste Frage, wie sie den Zugang finden zu jemandem am schnellsten?
Es kommt darauf an, für was jemand zu mir kommt. Also wenn jemand bei mir heiraten will, dann gibt es also 40 Fragen. Also
40?
Also nicht eine. Ja, es gibt 40, weil es mich total wichtig dünkt, als Zweite nochmal durchzugehen, warum machen wir das? Das ist nicht eine Frage für mich jetzt im Ziel. Ich brauche es dann, um einen Gottesdienst zu machen, der denen beiden passt. Aber sich wirklich das nochmal zu überlegen, warum sind wir zusammengekommen? Was ist das Erste, wo mir jemandem aufgefallen ist? Was ist das Erste, was ich gesagt habe? Wie war das, wo du gedacht hast, ja, ich will jetzt nicht nur mit jemandem zusammen sein, sondern sogar mit jemandem zusammenbleiben. Beim Heirat ist das. Und dann, wenn jemand von dieser Welt geht, ist so die Frage, was stellst du dir vor, ist nachher? Und da kommt am zuerst ein Widerstand. Aber wenn ich dann nachfrage und sage, du musst mir nicht sagen, was du sicher bist, was nachher ist, sondern was wäre so deine Sehnsucht, wenn du dürftest wählen? Wie könnte das sein, wenn wir nicht mehr da sind?
Was wünschst du dir?
Gell, ja, was wünschst du? Dann machst du ganz unheimlich schöne Entdeckungen auch bei Männern, die sonst vielleicht so ein bisschen zurückhaltend sind, so aufs zweite, dritte Nachfrage. Also, dann wäre es vielleicht schon so, dass irgendetwas könnte sein, oder? So ein Wunsch, jemanden doch noch mal zu sehen. Und dann bist du mit drin. Also, ich glaube, man muss einfach über die Schwellen über.
Das sind grosse Fragen. Haben Sie sich die auch schon gestellt?
Nein, das ist jetzt noch nicht der Fall gewesen. Aber ich glaube, dass so Fragen auch in der Weinberatung kommst du eigentlich nur dazu, ja, findest du nur die Lösung, wenn du möglichst viele Fragen stellst. Also, da sehe ich schon eine Parallele.
Sie haben ja eine ganz klare Frage. Auch Sie haben einen Fragekatalog, wie man zu seinem richtigen Wein anfinden. Also, da gibt es schon gewisse Parallelen. Ich habe am Anfang gesagt, Sie dürfen über Wein predigen, so ein bisschen persifliert. Stimmt das? Also, hat es so einen gewissen einen Druck oder ein inneres Feuer, eine Leidenschaft, dass Sie den Wein wirklich an Frauen und Männer bringen?
Also Predigen habe ich jetzt selber noch nie ins Maul gelassen, das ja, Wort, dass ich das so mache. Aber sicher verfolge ich eine Mission. Also,
das ist das Wort, das ich gesucht habe vorher.
Genau. Ja, also so wirklich eine Mission, die Leute in ihrem Weinwissen selbstbewusst zu machen und ihnen ein bisschen Mut zu geben. Und da bist ja du auch der König drin, den Leuten so ein bisschen Mut zu geben. Das ist unglaublich wertvoll. Und ich merke dann auch nach diesen Kursen oder nachdem jemand das Buch gelesen hat und sagt, hey, jetzt habe ich so ein bisschen ein Selbstvertrauen oder ich habe eine Ahnung. Und das ist unwertvoll. Ja.
Also weil die Leute einfach Angst haben und Respekt vor diesen grossen Wein und vor all dem, was man müsste schmecken und
ja, und eigentlich ist es ein Naturprodukt. Ja. Also ja, über Herdäpfel redet man nicht so.
Ja. Wie begegnen Sie Leuten, die überhaupt keinen Alkohol trinken?
Das ist völlig okay. Also, ich akzeptiere das vollkommen. Es gibt auch genug Ersatzsachen, eben wie zum Beispiel Saft oder Schorle. Ja.
Ja. Andrea Bianca, Sie haben den Kurs zum Obenmahl als junger Theologiestudent in einem kalifornischen Weinberg gemacht, haben Sie mir erzählt.
Ja, genau. Das ist so. Ja, das war wunderbar, weil der Zugang ist direkt, wie du es jetzt auch sagst, über das Tasting und über das Nachfragen gewesen. Und ich hatte dort einen Professor, der einfach gesagt hat, es kommt fest auf den Wein darauf an, dass du das, was am Abendmahl ja zum Ausdruck kommen soll, etwas Erlösendes, etwas Befreiendes, etwas Wohltuendes, dass du das Gefühl hast, mal, ich glaube daran, mit ganz, ganz wenig, mit dem ersten, vielleicht zweiten, dritten Schluck mehr, nimmt, glaube niemand, soweit ich das beobachten kann, zum Ausdruck kommt. Und da sind wir wirklich von Kellerei zu Kellerei und haben das getestet. Auch nicht nur im Stehen, im Sitzen, im Liegen, weil er gesagt hat, früher ist man gelegen. Es gibt eine andere Art von Geschmack, je nachdem, in welcher Lage du bist. Und dann habe ich auch wieder viel gelernt, dass das einen Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob du es auch schon mal gemacht hast, ein bisschen die Lage zu beobachten, wenn jemand den Wein trinkt.
Nein, aber ich merke gerade, heute werde ich so viel lernen.
Also, dass man im Liegen...
Ja, also von den Römern her okay. Hat er zumindest behauptet, dass der Wein entstanden ist. Also, der allererste ist ja auch in der Bibel gewesen, also zumindest Noah hat es gegeben mit Weinberg und allem drum und dran. Und er hat einfach versucht, das Sinnliche, die Erfahrung, ich meine ja ganz wenig bei der Reformierten, sehr kopflastig und so der Schluck Wein, der macht etwas Sinnliches aus und darum muss der einfach, der muss so sein, dass man etwas spürt und das Gefühl hat oder nicht nur den Gedanken hat, mal, da passiert etwas in meinem Gaumen und du das über den Gaumen raus mit mir selber.
Wenn man ins Pfarrhaus von Andrea Bianca kommt, dann hat es im Gang einen kleinen Altar für die Ramones. So der Prototyp von einer Punkband. Was fasziniert Sie am Punk?
Das Rebellische, mit wenig Können ganz viel zu erreichen, einen Rhythmus zu haben, eine Melodie zu haben und Leute dazu zu bringen, einfach nur Freude haben und abzugehen. Und das, wenn die Kirche das erreicht, auch mit ganz wenig. Und einfach so der Lebensrhythmus oder? Und deine eigene Melodie finden. Und selbst wenn du nicht singen kannst, also ich kann ganz schlecht singen, aber einfach auf das zu kommen und in die Bewegung reinzukommen. Und mir hat Ramones damals unheimlich geholfen, durch all die Zeit durch, wo ich selber mit meinem Glauben nicht immer so genau gewusst habe, geht das jetzt? Also will ich wirklich Pfarrer sein? Oder es gibt so viel, wo man kann zweifeln in dieser Welt, dass du denkst, es zeigt sich nicht so, oder, wie du es gerne wettest. Und darum, also ein Altar, der Beat Schlatter, einer meiner Freunde, sagt, das ist dein Ramones-Altar, ist vielleicht ein bisschen heikel als Pfarrer im Pfarrhaus. Aber du hast es gesehen, es bedeutet mir schon etwas.
Ja, und beim Vorgespräch, wie wir das Madeleine Meiner auch schon sagen, ist Susi Quattro hinter Ihnen gestanden, also als Starschnitt, so früher, wie man das in der Zeitung in Bravo sieht. Susi Quattro sagt Ihnen sehr wahrscheinlich nichts mehr, oder?
Nein, das sagt mir nichts.
Sie war eine wichtige Sängerin in den 70er Jahren. Warum gerade Susi Quattro, Andrea Bianca?
Ja, sie hat mich so ein bisschen aus einer engeren Phase vom Glauben rausgeholt. Ich meine, das gibt es ja, man geht durch Phasen durch. Also, wie du das hast, also das Reformierte ist recht offen. Und da hat es zwischendrin eine Phase gegeben, die über meine Eltern so ein bisschen in den Freikirchenbereich gegangen ist. Das Gute war, ich habe wirklich gelernt, einen persönlichen Bezug zu haben zu Gott. Und schwierig war es, als Jugendliche die Enge. Also das darfst du nicht, das sollst du nicht und Gott ist ganz sicher so und darum sollst du auch so sein. Also eigentlich viel, viel mehr Behauptungen und überhaupt nicht mehr fragen, ja, wie geht das dir und was machst du mit dem? Da war Susi Quattro so ein meine Rettung, weil sie ist gerade aufgekommen und war ein Poster bei jemandem von der Kirche hinten an der Tür. Also quasi durch die Hintertür durch. Ist denn das befreit? Sie hat so Glamrock gemacht, wo man wirklich mit. Das ist dann noch etwas melodischer. Sie Can the Can, 48 Crash, Daytona Demon. Also da ist einfach alles raus. Und gut, der Nachteil war, ich habe mich dann nicht einmal mehr konfirmieren lassen. Aber ist ja dann zum Glück nicht bei dem Stapel.
Einer der wenigen Pfarrer in dem Fall, der nicht konfirmiert worden ist.
Ich vermute es ja auch gar nicht, dass es noch viel mehr gibt, die durch so eine Phase müssen durchgehen
mussten. Jetzt die Enge, haben Sie das auch erlebt in Ihrer Jugend, Madeleine Meyer? Also so einen Moment, wo es einfach, es ist ein bisschen schwierig und es ist ein bisschen zäh.
Ja, während dem Wirtschaftsstudium, da habe ich recht gebissen. Und nachher für mich war der Moment gewesen, zum Ausbrechen auf einen anderen Kontinent. Also einfach auf Kalifornien gehen und dort etwas Neues anfangen, um mich dort etwas frei zu fühlen.
Musik oder sonst irgendetwas? Sie haben, glaube ich, auch Sport gemacht, Volleyball und so. Hat das auch geholfen? Mhm. In dieser Zeit?
Ja, also bei mir ist es eher so, zum Entspannen muss ich eigentlich einen High Impact erleben. Also Sport war sehr wichtig, weil ich so viel Energie hatte, das irgendwie zu channeln. Ja. Und das ist auch durch Yoga, lustigerweise.
Das wollte ich kommen, genau. Ja. Also Sie haben wirklich ein bisschen schwierige Zeit gehabt, noch in der Schule, oder? Einfach eben viel Energie und irgendwie, glaube ich, gerade der Stuhl schon... Erzählen Sie es selber, bitte.
Ja, bevor ich einmal ins Klassenzimmer gegangen bin, habe ich den Stuhl eigentlich schon vor das Klassenzimmertür gestellt, weil ich wusste, dass ich rausgeschmissen werde. Und dann konnte ich hocken.
Also, es war strategisch gut geplant.
Ja.
Und danach hat es eine Lehrerin gegeben, die Ihnen mit Yoga geholfen hat.
Genau. Also, es war eigentlich per Zufall gewesen. Unsere Schulklasse war wahnsinnig unsportlich gewesen. Und sie hat gedacht, vielleicht mit Yoga könnte man sie so ein bisschen dort anführen. Und mir hat das unglaublich gut getan, die Kraft irgendwie können zu abladen. Ja.
Mhm. Ja. Ist das etwas, was Sie bis heute machen?
Ja, definitiv.
Yoga, Andrea Bianca?
Es ist wirklich extrem spannend, weil für mich ist das eine Neuentdeckung. Aha. Also in diesem Buch Hoffnungszeichen. In Krisenzeiten habe ich jemanden drin, wo Online-Yoga gibt. Und jetzt während dieser Zeit, gerade von dem letzten Jahr, wo ich mit meiner Energie und dem, was ich machen kann, an Grenzen gekommen bin, habe ich mit ihr so ein-, zweimal so eine Online-Yoga-Session gemacht. Und zuerst mal war es komisch. Mhm. Und das zweite Mal, als ich alles um mich herum vergessen habe, bin ich nachher unheimlich zentriert gewesen. Mhm. Und es ist nicht, dass die Energie weg war, aber es ist wie auf eine andere Art präsent gewesen. Und schön ist, man kann das durchaus kombinieren. Also es muss nicht fernöstlich sein, das kann durchaus christlich sein. Mhm. Und das ist eine Entdeckung. Also ich muss mir amigs vornehmen, das gebe ich zu. Dass ich wirklich sage, jetzt machst du es und nicht ins Nächste reinzusetzen. Mhm. Aber wenn du das machst, ist es ein extremer Gewinn.
Ich finde auch vor allem, weil man so konzentriert ist, nicht? Ja. Weil sonst geht man ja gerade um. Ja. Und dann ist man völlig bei sich. Und dann... Ja, das ist in einer anderen Welt.
Ja, du kannst gar nicht anders. Mm-mm. Du musst dich so auf das konzentrieren, was du gerade machst. Das tut dann etwas mit dir machen, was am Schluss wirklich super schön ist.
Mm-hmm. Da freuen sich alle Yoga-Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz. Das ist ein gratis Werbespot für das Yoga.
Ja, du hast uns die Frage, gell? Genau. Es kommt immer auf den Herd, auf den Frage, Christian.
Ich möchte noch mal schnell einhängen, Madeleine Meyer. Der Weg in die Welt vom Wein, der ist, obwohl man das mit ihrem Familienhintergrund, fünfte Generation Weinkeller, Jahre auch meinen, alles andere als klar gewesen. Also Sie haben ganz kurz gesagt, bin schwierig gewesen nach dem Wirtschaftsstudium und dann bin ich in die USA über. Also vorher ist das, die Weinwelt hat Ihnen in dem Sinn nichts mehr bedeutet, als vielleicht haben Sie dort dann ein bisschen Sackgeld verdient, wenn Sie dort arbeiten. Genau. Ist das so gewesen?
Ja,
das
war so meine Geldquelle okay. in den Ferienjobs und so, ja. Aber die Bachelorarbeit habe ich noch geschrieben über, wie analysiert man internationale Weintrends. Und durch das bin ich in Kontakt mit ganz vielen Weinproduzenten. Und wir kennen es alle, sobald man mit Weinproduzenten redet oder mit Winzer und Winzerinnen, das ist dann so intravenös, oder? Weil es sind so leidenschaftliche Menschen, sie sind draussen am Arbeiten und am Schluss hat man etwas für an den Tisch, und man darf teilen mit allen. Und mit diesen Gesprächen, mit diesen Produzenten, habe ich gedacht, jetzt gibt es wahrscheinlich kein Zurück mehr.
Und das ist klar, also das ist wirklich der Charge-Schatten. Dann sind Sie auf Kalifornien, zwei verschiedene Weingüter besucht. Was haben Sie denn gelernt dort?
Dort habe ich so ein Zertifikat gemacht, leider wieder müssen lernen. Ich habe gedacht, nein, kann man irgendwann mal aufhören mit dieser Schule? Es ist Certified Specialist of Wine. Und gleichzeitig habe ich dort auf diesen zwei Weingütern bin ich verantwortlich gewesen für das Hospitality. Also für Tours und Tastings. Und dort hat es eben auch schon angefangen, die Leute zu schulen auf zum Beispiel verschiedene Gläserformen, wie, was das für einen Effekt hat auf den Geschmack des Weins. Genau. Und habe dort das ein Jahr lang gemacht.
Und dann ausgerechnet Kalifornien. Das ist ja noch lustig, oder? Also eben nicht irgendwie, was weiß ich, Italien, Spanien oder Bordeaux ist dann erst später gekommen.
Genau.
Wieso denn unbedingt Kalifornien? Also Ihre Mama kommt aus Kalifornien. Mhm. Hat das auch eine Rolle gespielt?
Das sicher auch, weil ich mich schon immer halt angezogen gefühlt habe von Kalifornien. Auch so ein bisschen der wilde Spirit, der so gut tut. Und es war effektiv auch so gewesen. Also in meiner Freizeit habe ich einmal so viel Bogen geschossen.
Vielbogen?
Ja, da, effektiv. Also es ist ein eher wilder Westen gewesen, als so ein Beach-Vibe, den ja. ich geschafft habe. Ja. Und dann halt auch, weil ich gewusst habe, Kalifornien sind relativ offen, was Wein anbelangt. Eben in Europa, in der alten Welt, das ist mehr ein Erbgut, das ist Tradition. Und ich habe gedacht, wenn ich schon drin hineingehe, dann fange ich mal dort an, wo es ein bisschen zugänglicher ist vielleicht. Ja.
Kalifornien hat auch eine wichtige Rolle gespielt in Ihrem Leben, Andrea Bianca, oder?
Ja, ist so spannend, jetzt dir so zuzuhören, weil es ist eigentlich ganz genau gleich wie bei uns. Also ja. Die europäische Theologie ist auch festgefügt. Und du weißt eigentlich schon, was kommt, wenn du die ersten zwei, drei Seiten von einem Buch gelesen hast. Und darum, als ich ein Stipendium bekommen habe und konnte auf USA gehen, habe ich gefragt, welches Seminar würdet ihr mir empfehlen? Und dann hat so ein klassischer Europäer gesagt, in das Pacific School of Religion solltest du auf keinen Fall gehen. Und er hat gesagt, you're gonna come out worse than you got in.
Oh Gott.
Also du kommst schlechter raus, als du reingekommen bist. Und er hat gesagt, genau das ist es, dort gehe ich hin.
Das will ich.
Ja, weil ja, das ist okay. Das mit dem freien Spirit. Und das ist das, wo Kulturen zusammenkommen. Du hast die lateinamerikanische Kultur, du hast die asiatische Kultur, du hast dort Silicon Valley gehabt, wo gerade bei mir am Entstehen war. Du hast die Studierendenbewegung gehabt, wo überhaupt die ganze Freiheit thematisiert hat. Und das hat bis heute, also ich habe immer noch zwei Pfarrfreunde, die ich austausche, etwas unheimlich Hilfreiches, dass man sich selber nicht schnell irgendwo bequem macht in dem, wo halt jetzt gerade noch läuft, sondern sich wieder herausfordert. Bei mir war es jetzt nicht viel Bogenschüsse gewesen, sondern wirklich mehr in Richtung Beach, aber auch dort kann man noch einiges erleben, wo die Schweiz nicht geht. Und ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, das überträgt sich vom äußeren an auch ein bisschen aufs Innere. Und du nimmst etwas von dem mit, was du nicht verlierst, wenn du zurückkommst in die Schweiz.
Ja, das ist prägend, weil es so anders ist. Ja.
Es erzählen ganz viele Leute von diesem kalifornischen Traum. Und ich versuche irgendwie so DNA immer die irgendwie aufzuschlüsseln, aber man kann es nur, indem man glaubt, darüber erzählt oder wenn man euch beiden zulässt, dass irgendetwas passiert in dem Westen mit Blick auf den Pazifik oder dann vielleicht mal ein bisschen mehr in der Wüste. Es macht etwas im Kopf und das Lustige, das habe ich jetzt auch das Gefühl, das bestätigt ihr beide, es ist dann nicht nur an der Oberfläche. Man hat ja das Klischee von Amerika und dann Kalifornien, es ist einfach alles ein bisschen schön und easy, aber es hat durchaus Tiefgang. Würdet ihr das bestätigen, Madeleine Meyer?
Ja, ich glaube vor allem in diesem Bereich, wo Andrea und ich sind, hat es eher eine gewisse Tiefe. Ja,
ja, ich glaube auch, wenn du dir das aussuchst, auch mit welchen Menschen du dort zusammen bist, klar gibt es auch die, die oberflächlich sind. Also ich war eine Zeit lang noch in Los Angeles gewesen. Und das ist nicht alles dann so, aber jetzt gerade Berkeley und Napa Valley, also so einer der Norden von Kalifornien, wo so etwas auch durchaus Urtümliches hat, wenn du dort so in die Täler reingehst. Einfach das Versuchen, Menschen in ihrer Verschiedenheit wahrzunehmen und eine Art wie zur Geltung zu bringen, das ist mir auch geblieben. Und sie nicht einfach immer über einen Leisten zu schlagen, so wie es beim Wein ist. Und auch dort etwas auszuprobieren und zu schauen, was ergibt das an Geschmack, was ergibt das an Kultur. Und das, ja, ich glaube, die Oberflächlichkeit ist sicher auch eine Frage von einem selber. Also was man mit dem macht, was man dort erlebt. Also das kommt schon ein bisschen darauf an.
Das persönlich auf SRF 1 mit Andrea Bianca und Madeleine Meyer. Sie sind, Andrea Bianca, so etwas wieder Spezialist weltweit, was Scheidungsritual angeht. Sie haben ein Standardwerk geschrieben, sehr dick, ich glaube fast 1000 Seiten fest dick. Ich habe es kurz in der Hand gehabt, als wir es gesehen haben vor der Sendung. Dahinter steckt natürlich eine unglaubliche Arbeit. Das ist über Jahre gegangen. Sie haben jung angefangen und haben den erst eigentlich nach ihrer eigenen Scheidung können fertig machen mit dem und sind wirklich doktoriert auf dem Gebiet. Wieso hat sie das Thema eigentlich so früh so gepackt in ihrem Leben? Was ist es gewesen, was sie angepumpt hat?
Also warum so früh, haben wir jetzt eigentlich so auch noch nicht ganz sicher überlegt. Mit drin gespielt hat vermutlich, dass ich selber schon Training hatte, wo ich nicht ganz so einfach eben oberflächlich können hinter mir lassen konnte. Und es mir gedacht hat, du lernst ja gerade an dem, was im Leben nicht so geht, wie du willst. Und wo ich dann auch in Kalifornien so drei Frauen gehört habe, die im Non-Traditional Ministry, also das ungewöhnliche, nicht traditionelle Pfarramtszeit, davon erzählt haben, ihnen hat das geholfen. Beim Auseinandergehen, ein Ritual zu machen, hat es mich nicht mehr losgelassen. Und was ich nicht wollte machen, ist so eine Doktorarbeit, wo du in der Bibel irgendwie den Vers Johannes 17, Vers 23a Alpha untersuchst, wo dann auch fast 1000 Seiten gibt und es steht in irgendeiner Bibliothek und niemand interessiert es, außer dich selber und du musst jedem Gespräch sagen, ich habe im Fall über das dissertiert. Und dann von nein, also das macht keinen Sinn, Jahre für das zu verwenden. Und dann habe ich überlegt, Menschen, die nicht mehr so den Kirchenbezug haben, wann haben sie ihn noch? Und es ist genau dann, wenn eine Lebenswende passiert. Also wenn du heiratest, wenn du das Kind bekommst, wenn du von dieser Welt weggehst und dann bleibt, was ist so ein bisschen dazwischen? Und dann bin ich auf die Frage gekommen, wenn du geheiratet hast und wieder auseinandergehst. Und das mit dem Gang ich nach. Und vor allem mit praktischen Beispielen, das Symbolik und das, was man amigs nicht sagen kann mit Wort, anders kann zum Ausdruck kommen. Oder knapp, wenn es schon passiert, dass es dem im Wie, wo es passiert, ein bisschen geschickter und ein bisschen würdiger kann gehen, als es, wenn man es ohne macht.
Und sie würden eben nicht reduziert werden, nur auf den, der spezialisiert ist auf das Scheidungsritual, sondern auf
das Ritual. Das sind so die Medienleute, die, genau. Wenn du mal ein Label hast, dann wirst du kaum mehr los. Genau. Darum sage ich, ich mache zum Beispiel auch goldige Kampf, oder, um ein positives Ritual zu nehmen. Das heisst, du bist 50 Jahre konfirmiert. Das ist genau dann, wenn du aus dem Berufsleben rausgehst. Und das sind unheimlich lässige, tolle Gottesdienste, wo dann die Musik wieder reinkommt. Also statt Orgelmusik nur die Songs aus dem Jahr, wo man konfirmiert worden ist. Und dann ist also nichts von Scheidung, sondern eher von Reconnecting mit, wie ich mal war, bin, wo ich noch Träume hatte. Und das ist also auch etwas Tolles.
Ja. Ihre Eltern, Madeleine Meyer, haben sich in den USA kennengelernt damals. Wie ist es für eine Frau aus Kalifornien, wenn ihre Mutter schon kurz erwähnt, Terry, wo jetzt in der Schweiz ist, wenn man in Aargau zieht und wirklich aus einem anderen Leben kommt in der Schweiz?
Also so wie sie das erzählt hat, war es ein rechter Kulturschock. Mhm. Von San Francisco auf Aarau ist schon ein bisschen etwas anders. Aber sie hat durch meinen Vater ein relativ tolles Umfeld gehabt, wo auch Englisch haben können reden. Das ist nicht immer gerade eingeschlafen am Tisch, wenn sie kein Wort verstanden hat. Das hat ihr natürlich geholfen, dass die Leute schon ein bisschen Englisch geredet haben. Und jetzt redet sie auch Schweizerdeutsch. Laut und deutlich.
Was haben Sie von ihr gelernt, von ihrer Mama? Was schwingt mit in Ihnen?
Also sicher das amerikanische die Denkweise und auch das Zeichnen, also das Illustrieren. Sie würde nicht von sich behaupten, dass sie eine gute Illustratorin ist, aber sie hat unglaublich viel mit uns gezeichnet früher. Und auch heute, meine Menschen, die ich zeichne, stammen eigentlich alle noch ein bisschen von der Zeichnung von meiner Mutter ab.
Ja. Da würde ich schnell einhaken. Das Zeichnen, wo sie, glaube ich, sagen, ich habe dank dem Zeichnen aus einer Schwäche eine Stärke machen. Mhm. Wie genau? Mhm.
Ja, also es ist eben die schwierige Schulzeit hat unter anderem wegen dem stattgefunden, weil ich einfach Lernschwäche hatte. Und dann in der Therapie, in der Lerntherapie, hat mir beigebracht, wie ich mit Farben und Formen visuell lernen kann. Das hat mir extrem geholfen, weil ich ein kreativer Mensch bin. Und ich finde, das könnte man in der Schule noch viel mehr ausbauen, eigentlich. Also ein bisschen auf wie lernen die Kinder und so. Vielleicht ihnen auch ein bisschen Mut zu geben, hey, es ist nicht alles, du bist nicht komplett blöd. Du du musst einfach wissen, wie man lehrt. Und durch das, durch die Schwäche, habe ich heute einen Bestseller, ein Buch, das sich eigentlich abhebt von allen anderen wie Büchern durch die Illustrationen. Und das war so natürlich nie vorsätzlich gewesen, aber wenn ich so reflektiere, ist es eigentlich unglaublich, wie man aus so einer Schwäche so eine Stärke.
Das heisst, wo Sie zum Beispiel auf die Prüfung haben müssen lernen, jetzt auch für, ich kann den Titel jetzt nicht mehr richtig sagen, Wine Expert, sage ich jetzt einfach.
Genau, immer. Super. Kommt auch nicht drauf an. Expert,
Master, whatever. Das hat Ihnen dort auch geholfen, also dass Sie dort den Stoff sich angeeignet haben, indem Sie Bilder gemalt haben.
Bilder gemalt haben, ja. Und auch in meinem Wirtschaftsstudium. Ich habe Mindmaps gemacht, die sind... Wirklich?
Ja, Mindmaps mache ich auch. So tue ich predigen. Es
geht so nur gut. So,
ich schreibe nichts aus. Das ist mega.
Es ist mega. Brauchst du auch verschiedene Farben?
Ja, ja, ich habe auch ein geniales Programm im Kompi, wo das geht.
Hast du auch einen Glitzerstift?
Nein, das habe ich nicht. Das ist vielleicht der Unterschied Mann-Frau. Aber vielleicht schenkst du mir noch einen.
Ja, ich gebe dir einen.
Schön. Okay, also wirklich aus einer Schwäche eine Stärke gemacht. In dem Fall, was sie eigentlich bei ihrer Mama gesehen, der Terry. Mhm. Im Fall von Andrea Bianca, ihre Wurzeln liegen unter anderem in Italien und ihre Eltern haben sich, glaube ich, Genua kennengelernt. Also ist auch eine internationale Beziehung dahinter.
Ja, sehr. Also das ist wirklich, also wenn man Grosseltern nimmt, dann ist einer in Rom geboren, der Vater von meinem Vater. Jemand in Basel, die Mutter von meinem Vater. Jemand in Straßburg, der Vater von meiner Mutter. Und jemand in Hamburg, die Mutter von meiner Mutter. Also es ist auch ein bisschen ein Mix. Aber wir sind schon lange in Zürich. Und ich bin wirklich im Seefeld aufgewachsen, im Grossmünster getauft worden. Darum sage ich amigs, ich bin Schweizer, ausser, wenn Fußball angesagt ist, dann ist klar, dass es Italien ist. Ja, also das geht nicht anders. Wirklich.
Und was hat das jetzt mit Genua? Wieso haben sich Ihre Eltern zu Genua kennengelernt? Was war das für eine Episode?
Die Schule, die Schweizer Schule in Genua, wo die Tante, meine Tante, die Schwester meinem Vater, geleitet hat. Und meine Mutter hat dort ihr Praktikum gemacht als Kinderkrankenschwester beim deutschen Konsul. Jetzt ist eben klar, warum das alles zusammenkommt. Und dann haben die sich dort kennengelernt und lieben gelernt und haben dann in der Mitte von Italien und Deutschland gefunden, Zürich, das ist der Ort, wo man sich niederlassen kann und bleiben.
Schön. Etwas ist mir noch am Anfang der Sendung aufgefallen, das habe ich Sie noch gar nicht gefragt. Was hat eigentlich der Glauben in Ihrer Familie für eine Rolle gespielt? Meine, so, Sie haben freikirchliche Phasen erlebt, Andrea Bianca, im Fall von Ihren Eltern. Was hat der Glauben bis Meyers daheim für eine Rolle gespielt?
Ja, also wir sind reformiert erzogen worden, auch so konfirmiert worden. Und ich hatte dann noch eine Zeit, als ich in die Jungschule gegangen bin. Das war so in der Teenie-Phase, die auch in einer Freikirche war. Aber dort bin ich nicht geblieben und bin jetzt eigentlich wieder reformiert. Und ich muss sagen, also ich tue es nicht wirklich vielleicht praktizieren, ich versuche aber, was mir jetzt geholfen hat die letzten paar Jahre, ist, es gibt einem eben eine Struktur. Und das tut schon noch gut. Und ich höre jetzt auch so einen Podcast momentan, der heisst «The Biblical Series» von Jordan Peterson. Und der, es ist sehr schön, weil er ist Atheist, aber er zieht Geschichten raus, aus der Bibel. Also man geht die ganze Bibel durch. Und sagt so, was, weil ich, es ist ein bisschen ignorant zu sagen, ach, die Bibel interessiert mich nicht. Oder, bah, die Religion interessiert mich nicht. Geht mich nichts an. Weil was man aus der Bibel kann lernen kann, die Geschichten, die sind so unfassbar wertvoll. Und ja, da bin ich so wieder ein bisschen am Zurückkrebsen.
So schön. Siehst, ist so viel schöner, wenn du das sagst, als wenn ich irgendeine Predigt hätte. Und es erinnert mich ein bisschen an das Konzept, das wir bei diesem Buch haben, mit den Hoffnungszeichen. Mhm. Dort habe ich Bibelsprüche gesucht zu den Schlagzeilen. Mhm. Jetzt während der Corona-Zeit, eben, wenn, weißt, wie aus der Struktur rausbringen oder einen abziehen. Und habe Bibelsprüche gesucht, die einem wie helfen, sechs Mut machen, sechs Hoffnung geben, sechs Trost geben. Und die es kommentieren, sind keine Pfarrleute. Mhm. Also da habe ich die gerade gemerkt, zum Teil hat es auch Leute darunter. Also der Angelo Canepa zum Beispiel als FCZ-Verantwortlicher sagt am Anfang, ich bin im Fall nicht einfach so kirchlich. Aber so wie du, der Bibelspruch, der sagt mir etwas. Mhm. Und es gibt mir eine Wertestruktur, wo ich mich daran orientieren will. Und dann querbeet durch die ganze Gesellschaft Leute gefunden. Also von Sportler über Wirtschaftsleute, über Pflegende, über Ärzte, über Komiker. Also der Peter Pfändler war so mein Primarschulfreund. Und er ist ja sonst sehr lustig und hat gesagt, nein, jetzt merke ich plötzlich, wenn ich in dieser Corona-Zeit durch so eine Struktur muss Vorbild sein. Ich bin mehr daheim. Und als Vater bin ich gefordert. Und so Entdeckungen zu machen, finde ich unheimlich schön. Und ich finde es noch viel schöner, wenn das Leute für sich machen und ich etwas rausgeben darf und gar nicht selber muss predigen.
Also das heisst, Sie haben Schlagzeilen gesammelt von Anfang von Corona, haben das kombiniert mit einem Bibelspruch und dann nebendran noch kommentieren von einem prominenten Kopf.
Ja, prominent.
Der eben nicht muss theologisch sein.
Genau, es hat nur eine einzige Theologin drin. Ja. Und das ist eine Katholikin, die das Buch geschrieben hat, «Kickt die Kirche aus dem Koma». Was natürlich auch passt.
Oh, wow.
Und sonst sind es wirklich alles Leute, die mitten im Leben stehen. Mm. Und es hat auch noch einen Zusammenhang mit deinen Illustrationen. Mm-hmm. Weil es ist ein bisschen einzigartig. Alle Bibelsprüche sind kalligrafiert. Ich habe dann...
Ah, oh, super.
Ja, wirklich während dem Lockdown im Internet geschaut, gibt es eine kalligrafische Gesellschaft in der Schweiz, weil ich wiederum in Kalifornien einen Professor in Stanford gefunden habe, der mal die Idee hatte und das jetzt realisieren konnte. Und das heisst, es ist immer auch noch ein Bild dabei. Und das macht genau das Buch, hat mir jemand gesagt, so einzigartig, weil das hast du nicht. Das ist mein Sinn gekommen, wo du gesagt hast, dies sei auch wegen der Illustrationen also ein anderes Weinbuch, ist das ein anderes Bibelbuch.
Ja, du holst natürlich auch wieder ganz andere Menschen so ab, oder? Über die Illustrationen.
Ja.
Wo vielleicht nicht eben seitenweise lesen wollen. Und es bleibt halt auch einem im Kopf, das Bild, oder?
Ja, es war so schön, der es geliefert hat, hat gesagt, was ist das für ein Buch? Und dann sage ich, warum? Und dann sagt er, ist das eins, das man auf dem WC kann lesen kann?
Nein!
Und dann sage ich, was meinst du damit?
Qualitätsmerkmal.
Und das ist für mich schon eine Herausforderung, Bibel auf dem WC. Und er sagt, ja, ich lese nur dort. Und das heisst, es muss kurz sein.
Ja.
Und er sagt, wunderbar, es sind 50 Doppelseiten. Und also wenn du eine Doppelseite mit einem Bild, einem Bibelspruch, einem Schlagzeil und einem Kommentar langen, kannst du mit 50 Mal aufs WC gehen. Und dann hat er gesagt, super, dann will ich das Buch haben. So, das allererste Buch ist an Schoffer gegangen, was auf dem WC liest.
Nein, ja, oh, grossartig.
Wunderbar, also es hat mich so gefreut.
Also ist persönlich mit Andrea Bianca und Madeleine Meyer auf SRF 1. Ich würde noch so ein bisschen zum Alleinstellungsmerkmal kommen von Ihnen. Madeleine Meyer, düsterer Eindruck oder ist das Weingeschäft schon auch noch eine Mannendomäne mindestens gewesen, die jetzt erst aufgebrochen wird durch Frauen wie Sie?
Ich habe das Gefühl, es passiert gerade etwas sehr Spannendes. Wenn man Produzenten anschaut, da gibt's ein, also Fakt ist, ja, es ist sicher männerdominierte Branche gewesen. Auf jeden Fall. Man merkt es auch bei den Trinkern und Trinkerinnen. Oder? Es sind Männer, die gerne etwas vom Wein verstehen und Frauen machen das Maul dann halt nicht so auf. Das versuche ich auch ein bisschen zu ändern, natürlich. Was spannend ist, ist bei den Produzenten momentan findet so ein Generationenwechsel statt, wo extrem viele Winzerinnen jetzt als Ruder kommen. Und das ist sehr spannend. Und im Handel tätig, merke ich, wie sich die Frauen extrem gegenseitig unterstützen. Ich weiss nicht, ob das natürlich vorher schon so war, aber ich habe mit auch also Konkurrenten, Mitbewerber, einen guten Austausch mit Frauen, die sagen, hey, super machst du das, die sich auch so ein bisschen unterstützen, so ein bisschen empoweren und sagen, hey, mega, mega lässig und wir müssen uns zusammenhalten und wenn man sich sieht an einer Degustation. Oder?
Also eher eine Kollaboration unter Winzerinnen als unter Winzer, die dann noch mehr wurden auf sich und ihre eigenen Reben schauen und auf ihre eigenen Flaschen und wollen sicherstellen, dass es gut verkauft wird und der Preis muss auch recht sein.
Ja, und bis jetzt hat man das auch so gemacht, oder? Ja. Also wieso, die haben ja keinen Antrieb oder etwas zu ändern, aber Frauen haben schon jetzt, wo sie als Ruder kommen, schon das Bedürfnis, da ein bisschen einzustehen.
An Ihren Kurs, was haben Sie dort für ein Verhältnis, Männer, Frauen?
Es ist noch lustig. Ich mache, also jeder zweite Kurs ist nur für Frauen. Und ich habe das so gemacht, weil ich gemerkt habe, Während der Kürze, also nehmen es viele Pärchen, die es natürlich zusammen machen. Von dem her ist es meistens 50-50 in diesen gemischten Kürzen. Ich habe gemerkt, und da müssen wir Frauen ein bisschen Hausaufgaben machen, sobald Männer dabei sind in einem Kurs, machen die Frauen weniger ihr Maul auf. Und weil man geht dann, obwohl es ein Basiskurs ist, geht man davon aus, der Mann versteht mehr. Das ist irgendwie in den Köpfen. Und dann fragt man weniger. Und ich tue das dann immer so ein bisschen auch thematisieren und sage, hey, wir sind alles Anfänger in diesem Kurs. Ja, und das ist einfach ein Umdenken, das muss stattfinden, dass man einfach wirklich das Maul aufmacht und weniger, oh, was denken denn die anderen von mir? Oder so, die Hemmungen, oder?
Ja. Wie haben Sie denn das selber gelernt, dass Sie einfach das Maul aufmachen können und es völlig okay ist, Fragen zu stellen und frei und frisch und frei von der Leber, haben wir am Anfang von der Sendung mal gehabt.
Ja, also für mich war es einfach, wenn ich die Schnorre nicht aufmache, dann lehre ich auch nichts. Also wenn ich keine Fragen stelle, dann werde ich nichts lernen. Und durch das, und ich habe auch gedacht, ja, irgendjemand muss ja anfangen mit dem. Ja. Also das machen natürlich auch noch andere Frauen in der Weinbranche.
Ist klar, so, ja. Aber Sie sind in dem Sinn wirklich eine, die jetzt einfach mit Ihrem Blog damals, wo Sie angefangen haben, oder auch mit Ihren YouTube-Videos zur Bekanntheit gekommen ist. Und muss man schon sagen, Ihre Videos, die so lustig und salopp, so irgendwie ganz easy daherkommen, das ist professionell gemacht. Das ist mit einem Regisseur, das ist nicht einfach so schnell handgestrickt, Sali miteinander und jetzt machen wir das.
Ja.
Also das gehen Sie sehr professionell an.
Ja, weil ich auch das Gefühl habe, das ist ein USP von mir, also ein Alleinstehungsmerkmal, dass ich auch auf Qualität schaue in den Social Media. Es ist einfacher, eine Kamera zu zücken, aber für den Zuschauer ist guter Ton, also ja, das kennt ihr vom SRF gut, Ton, das Licht, der Hintergrund, das ist sehr wichtig für den Zuschauer und du gibst eigentlich am Zuschauer einen Mehrwert, indem du es professionell machst. Ja.
Stichwort YouTube, Andrea Bianca. Ich habe Ihre letzte Predigt auf YouTube geschaut, zum zweiten Advent. Da gibt es viel Musik, da gibt es Folk, Blues, Soul. Wieso eigentlich gerade diese Musik und nicht so klassische Kirchenlieder, die wir jetzt so in dieser Adventszeit singen?
Ich glaube, es gibt noch genug klassische Pfarrer und Pfarrerinnen neben das mir, die das machen. Und ich habe wirklich versucht, das, was mich in der Jugend, wo ich wie ich gesagt habe, Träume hatte, wie die Welt sein soll, wie die Kirche werden soll, das aufzunehmen und nicht aufzugeben. Und darum ist die Musik auch heute drin. Und ich würde dir völlig recht geben, dann habe ich das Glück jetzt mit einer Kirchengemeinde, die das auch so sieht. Es kommt auf den Ton drauf an. Mhm. Es kommt aufs Licht drauf ab. Man kann nicht einfach jemanden hinstellen, der eine Predigt, weißt, mit klassischer Musik abfilmt. Mhm. Wir müssen einfach noch viel lernen. Also wir sind da komplett eigentlich reingerührt worden am Anfang jetzt von diesem Jahr. Und sind dran. Aber das Dranbleiben und dem nachzugehen, ist so wichtig. Und es sind auch andere Zeiten, wo du dann schaust. Also, da sind wir wieder bei dir. Also, ich habe Fotos auf WhatsApp, wo man eben dann bei einem Glas Wein am Abend das schaut. Mhm. Weil der Sonntagmorgen ist nicht für alle der Tag und die Tageszeit, wo du dich auseinandersetzen willst. Eben das Wine-Tasting, hast du gesagt, ist super am Morgen um 9 Uhr, um 10 Uhr, aber so ein bisschen Soul-Tasting kommt manchmal später. Und dort ist es interessanterweise umgekehrt. Oder? Da überlassen die Männer viel, das den Frauen. Und ich habe wirklich müssen eine Männergruppe haben, wo wir miteinander also schauen, nur alle paar Monate treffen wir uns und sagen, wir nehmen das Thema, ein Lebensthema und schauen es an. Und das funktioniert. Also ich bin auch Militär noch Armeeseelsorger. Du brauchst manchmal wirklich ein Glas Wein oder ein Bier dazu, um so Themen überhaupt besprechen können. Und sonst sagst du, es geht mich nichts an, meine Frau erzieht Kind, mit Kirche kann ich eh nichts anfangen. Das habe ich gerade die letzte am Mittag bei einem Abbruch gehabt. Ich bin Atheist. Und daran, ja, ich glaube auch nicht. Und dann hast du erst nach dem zweiten Glas, man hat so einen Abbruch genommen, dann ein bisschen gemerkt, wenn du dort nachfragst und zu diesen Lebensthemen kommst, dann weicht sich das auf. Aber wenn die würden am Sonntagmorgen, weißt, bei klassischer Musik in der Kirche sitzen, in einer Bank, eine Art wie fixiert, sie dürfen nichts machen und bei den Reformierten ja noch weniger, oder? Du kannst nicht mal knien lassen oder aufstehen, sondern musst warten, bis es vorbei ist. Da passiert in dir drin natürlich auch viel, viel weniger. als wenn du am Tisch sitzt und miteinander austauschst. Und das ist mir so etwas, wo eine Leidenschaft dahinter steckt, das nicht aufzugeben, weil wir kommen ja noch recht dran als Kirche. Wir sind überhaupt nicht dort, wo wir würden wollen sein, dass man versteht, dass es um mehr als eine Institution, oder um wirklich eine Lebensbewältigung aus einem Glauben an eine höhere Macht, wo jeder und jede selber wieder sagt, wie das ist, will etwas mehr davon haben.
Hilft das auch, also hat das auch etwas mit Hemmungen zu tun für Männer, wenn sie in einer Gruppe regelmässig schwätzen können, anstatt so zu sagen, hey, ich brauche Hilfe?
Ja, ich meine, das sagst du natürlich eh nicht so.
So.
Also, gut, ich weiss, es kommt immer noch auf die Männer drauf an. Also, aber ich glaube, unter Freunden ist es auch noch mal anders, aber es hat mit deinem Selbstbild zu tun, vom Mann sein. Oder? Und ich hätte es ein bisschen früher müssen erfahren müssen, durch meinen Vater, der eine Muskelkrankheit hatte, der schon ab 40 nicht mehr ganz dem Mannenbild entsprochen hat. Und das hat mir auch noch geholfen, ohne dass ich mit dem Vornamen Andrea, ist auch nicht gerade ideal gewesen. Yeah. Ich immer sagen, es heisst eigentlich der Mannhaft. Also ich habe die Bilder schon früher müssen hinterfragen. Und habe darum gemerkt, eigentlich zu sagen, hey, kannst du mir da helfen? Der Bereich, weißt, Emotionen, eben Soul Food oder so, der ist absolut da. Mhm. Aber ich glaube, meine Männer haben andere Ausdrücke, wir haben andere Zeiten, wir machen es schneller. Also ein Beispiel vielleicht ist wirklich so ein Film, wo mir dann amigs nachgeht, die Frauen machen einen Roadtrip von Ostküste auf Westküste und sie brauchen 3 Wochen, um etwas zu verarbeiten. Der Mann fliegt über, trifft in Kalifornien den Kollegen, sie sitzen auf der Veranda und jetzt kommt es und er sagt, want a beer? Und dann sagt, yeah. Und in dem «Want a beer?» oder «Want a wine?» «Yeah», ist ganz viel drin, oder? Mhm. «Willst du ein Bier?» heisst, brauchst du Hilfe, oder? Ja. Und er sagt «Ja, ja». Und das ist verklausuliert eigentlich. Wir wissen, uns beschäftigt es auch. Wir brauchen nicht 3 Wochen im Auto, wie unsere Frauen. Aber es ist anders, aber es ist da. Vielleicht, Forschung sagt, nachher hat man mehr Mühe, oder? Mhm. Am Anfang sind sie schneller, nachher haben sie mehr Mühe. Also ich plädiere schon für Verarbeitung, aber individuell, das ist nicht jeder Mann und jede Frau.
Mm. Ja, klar.
In 11 Tagen ist Heiligabend, heute ist der 13., das ist 24. Wie organisiert ihr euch mit Patchwork auf der einen Seite, bei Andrea Bianca und Freunden und Familie, kann man vorstellen, auf der anderen Seite, bei der Madeleine Meyer, was machen Sie für Pläne?
Oh, es ist so anstrengend.
Mm-hmm. Da sind Sie, glaube ich, nicht ganz allein.
Ja, nein, also wirklich, das ist, oh Gott. Also wir diskutieren, die Kommunikation ist, glaube ich, noch nie besser gewesen, weil man schwätzt so unglaublich viel, was machen wir, bla bla bla. Mm. Ja, unsere Familie, die Eltern und meine Schwester, meine Freunde, wir gehen ins Engadin. Dann auch noch, ja, die Eltern von meinem Freund auch noch besuchen. Aber es ist einfach alles halt, ja, Social Distancing. Also wir brauchen Platz überall. Ja, und sonst, ja, der Umkreis eigentlich, ja, kommt nicht in Frage. Leider. Mhm. Tante, Cousine, Cousin, das liegt nicht drin.
Mhm.
Ja, und dann tun wir halt ein bisschen FaceTimen oder so.
Andrea Bianca, in Ihrem Fall?
Ja, ich glaube, oh Gott, hast du gesagt, ausgerechnet in dem Moment, gell?
Ja.
Passt ja auch. Ist nicht anders bei uns. Also wir haben durch das Patchwork sehr viele Leute. Also die einen wären 40 Leute sonst, oder, die wir immer gemacht haben im Altersheim vom einen Vater. Und das geht so nicht. Und darum sind wir auch viel am Austausch und zum Teil auch ringen, oder? Dass die einen wollen das, die anderen das. Könntest du beschissen, das geht nicht, oder? Ich habe zuerst gesagt, wenn ich einfach einen Gottesdienst schmiechte, und ihr euch anmeldet und kommt, dann kannst du bis 50. Aber das ist dann nur als Gottesdienst möglich.
Mm.
Und das ist auch nicht die Art von Interaktion, wo man hätte wählen. Und darum wird es höchstwahrscheinlich ein Zoom-Weihnacht sein,
ja,
bei der Familie, wo man einander zuschaltet. Und gleichzeitig dunkelt es mir, wo es das noch nicht gegeben hat, hat sie die Fragen auch schon gegeben. Und weißt du, die keine Familie haben, sind dort die Armen gewesen. Weil Weihnachten ist eigentlich ein christliches Fest, ist aber ein Familienfest geworden. Und darum, wenn du sagst, wir reden mehr und wir schauen, wie wir es machen können, ist das zumindest ein kleiner Vorteil in dem ganz Schwierigen drin, dass wir jetzt wirklich für alle schauen und nicht nur einfach sagen, okay, du bist mit deiner Familie, ist gut, oder du hast keine und dann hast du die Zeit so oder so schwierig gehabt.
Mhm.
Und an dem denke ich noch ein bisschen darüber nach. Weißt du, was ist der eigentliche Sinn von Weihnachten? Und das Original anschaust, da war ja auch nicht einfach schon das Fest gewesen und die Stimmung war super gewesen, sondern sind zwei Leute umeinander gereist und haben geschaut, wo finde ich einen Ort, um das Kind auf die Welt zu bringen. Und danach sind wir wieder zurückversetzt in diese Stimmung. Oder? Wir schauen, wie du es auch gesagt hast, wie können wir Weihnachten mit uns oder vielleicht eben sogar mehr in uns entstehen zu lassen. Mhm. Und das wieder verbinden mit dem Original, das ist vielleicht hoffentlich auch etwas, wo nicht nur schlecht ist, sondern auch, einem auch hilft.
Ja, das finde ich eigentlich sehr schön, weil ich muss sagen, zum ersten Mal habe ich jetzt auch überlegt, was machen wir eben mit denen, wo sonst an den Weihnachten kommen, oder auch eine ältere Frau zum Beispiel, wo keine Familie mehr hat, oder wo versorgen wir die? Wie kümmern wir uns um die und um die Leute? Und die Gedanken hat man uns letzten Weihnachten sicher nicht gemacht.
Nicht in dem Bewusstsein.
Es ist viel einfacher. Ja. Und irgendwie, ja, und jetzt ist es wirklich, wie sorgen wir uns um die?
Ja, und so, wir machen mehr Weihnachten das Jahr, wir haben nicht einfach Weihnachten. Also es ist schon spannend, wie es uns Herausforderung und reinbringt. Und darum glaube ich, wird Weihnachten 2020 schon etwas, das in einem drin etwas auslösen kann, das weitergeht.
Schön. Ich lasse das so zum Schluss stehen für euch beide. Dankeschön vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Das war schon von persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören. Ihnen allen eine ganz schöne Adventszeit. Habt euch Sorge und bleibt gesund.
Persönlich ist live aus dem Radiostudio Zürich gekommen. Am Christian Zeugin seine Gäste sind gewesen, Madeleine Meyer, wie Expertin, und der Pfarrer Andrea Bianchi. Technik von dieser Sendung, Neyman Lopez. Und Sie können das Ganze schon gleich nachhören heute Abend auf SRF 1 nach den 10 Nachrichten oder dann jederzeit unter srf1.ch. Persönlich vom nächsten Sonntag. Dort sind bei der Daniela Lager zu Gast die Fotojournalistin Sandra Walser und der Bergführer Beat Hutmacher.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.